Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die Corona-Zeit hat für viele Menschen einen politischen und auch gesellschaftlichen Wendepunkt markiert. Staatliche Maßnahmen richteten sich gegen Freiheit und Grundrechte. Das Leben wurde von politischen Entscheidern auf den Kopf gestellt. Und für viele ist bis heute unklar, auf welcher wissenschaftlichen Basis diese Maßnahmen erlassen wurden und wie viel politisches Kalkül dahinter steckte. Vor wenigen Tagen ist es einem Journalisten nun gelungen, die bislang geheimen Corona-Protokolle der Berliner Senatsverwaltung zu bekommen. Und die liefern einen einzigartigen Einblick in die Zustände dieser Zeit. Über die Einzelheiten spreche ich jetzt mit dem Mediziner Dr. Wolfgang Wodak. Schönen guten Tag.
Hallo, Herr Jupp. Moin.
Herr Wodak, die Dokumente stammen aus der Corona-Anfangszeit, genauer gesagt zwischen Februar 2020 und August 2021. Welches Licht werfen Sie auf den Berliner Krisenstab?
Ja, ich habe einen Schreck gekriegt. Hab sie noch nicht ganz durchlesen können, aber ich habe den Eindruck, das war ein Chaos, was da lief. Und das, was da besprochen wurde, in vielen Sitzungen immer wieder, regelmäßig, da wurden Zahlen zitiert, aber nicht bewertet richtig, sondern man hat da irgendwie was übernommen und hat offenbar noch nicht mal die Zahlen des Robert-Koch-Instituts dann gewürdigt, die ja die ganze Zeit darüber einen sehr guten Eindruck gaben von der Entwicklung von wirklich Kranken. Denn wenn wir so etwas beobachten oder wenn wir den Verdacht haben, dass da irgendwas Besonderes ist, ein Ausbruch, eine Epidemie und das Risiko einschätzen wollen, da ist ja das Erste, dass man fragt, werden denn mehr Menschen krank oder sterben mehr Menschen als durchschnittlich? Und da werden immer nur Zahlen genannt, aber es wird kein Vergleich genannt. Ist es mehr als normalerweise, als im letzten Winter oder den Wintern davor? Es wird überhaupt nicht erwähnt, sondern es werden Zahlen verglichen, die sich natürlich verändern im Laufe einer Grippesaison immer. Und das ist schon mal dilettantisch, was man da dann ja diskutiert hat. Und das Zweite ist dann, was zählt man denn da überhaupt? Was sind das denn für Fälle? Auch das wurde nicht problematisiert. Das Robert-Koch-Institut hat ja die meldepflichtigen Fälle definiert. Und als meldepflichtige Fälle, das waren einmal positive PCR-Tests oder Labornachweise, wie es genannt wurde. Meistens waren es positive PCR-Tests bei Leuten, die Grippesymptome hatten. Und das Zweite, was auch meldepflichtig war, war, wenn die Menschen keinen positiven PCR-Test hatten, aber eine Grippe hatten und wenn sie mal Kontakt mit jemand gehabt hatten, der einen positiven PCR-Test hatte. Auch das war ein Fall. Das Dritte waren Leute, die waren gesund, waren beschwerdefrei oder symptomlos, asymptomatisch, wie es hieß, und die hatten einen positiven PCR-Test. Diese drei Arten von Fällen wurden gemeldet. Und bei allen drei Arten ist es der PCR-Test, der gemeldet wird. Und da wissen wir, dass der eigentlich nichts aussagt über Erkrankung und nichts aussagt auch über Infektiosität, dass der also überhaupt irrelevant ist für eine Beurteilung einer epidemiologischen Lage. Da muss man zählen, wie viele Leute sind denn mehr krank geworden als sonst. Das hat man nicht gemacht. Und da fehlt überhaupt die vergleichende Beurteilung einer Risikosituation, fehlt völlig. Außerdem wird auch keine Differentialdiagnose mehr gemacht. Das heißt, gibt es vielleicht auch andere Erreger, die die Symptome machen? Auch das ist nicht beachtet worden. Man hat immer nur den Corona-Test gemacht, Influenza und andere Erkrankungen, die die gleichen Symptome machen. Das sind ja über 100 verschiedene Viren, die gleiche Symptome machen können. Die wurden überhaupt nicht berücksichtigt. Das heißt, es ist extrem dilettantisch, was da gelaufen ist. Ich muss sagen, als Amtsarzt, der ich ja 13 Jahre lang ein Gesundheitsamt geleitet habe, schäme ich mich für das, was da gelaufen ist. Und ich weiß, ich bin in der Zeit 2020 auch angerufen worden von Kollegen aus Gesundheitsämtern, auch aus Berlin sogar. Die haben mich angerufen und sagen, ich halte das nicht mehr aus, diesen Blödsinn, was wir da mitmachen müssen. Die haben sich richtig beschwert und waren völlig unter Druck, was sie nun machen sollen, wie sie sich da verhalten sollen. Die taten mir leid.
Eine große Rolle sollen die Berliner Gesundheitsämter gespielt haben. Hieß es damals immer wieder, sie sind sehr stark überlastet. Wie ist mit den Gesundheitsämtern bei den Corona-Protokollen, bei den jetzt veröffentlichten, wie sind die zu Worte gekommen?
Ja, die haben Fälle geschildert und haben Situationen geschildert und haben dann gesagt, ja, es sind jetzt mehr Alte und jetzt sind mehr Junge. Und dann haben sie den Verdacht geäußert häufig, dass die Jungen, eben weil sie nicht so diszipliniert sind oder weil sie dann feiern oder so, häufig gefährdet sind, die sind völlig irrelevant für die Einschätzung. Und die absoluten Zahlen, die da genannt werden, auch von den Gesundheitsämtern, die sind, was die Erkrankungszahlen angeht, und das waren ja dann immer nur die Fälle, nicht die Erkrankungen, die waren völlig unauffällig. Im Herbst war dann mal ein bisschen mehr, da gab es dann Probleme. Also nach der Sommersaison fing man ja so im Oktober besonders an, ganz stark zu testen und hat dann das Pflegepersonal und das Krankenhauspersonal regelmäßig bei Dienstantritt getestet. Und je mehr man testet, umso mehr positive Tests hatte man in der Statistik der Testpositivität, das heißt, wie viel Prozent der Teste waren denn positiv, da gibt es in dieser Zeit, also Ende des Jahres 2020, gibt es Regionen in Deutschland, die haben 30-40% positive Tests gehabt und die waren mit Sicherheit fast alle falsch positiv. Das heißt, das passt überhaupt nicht zu den Erkrankungszahlen. Was passiert ist, ist ja, dass viele alte Leute gestorben sind ab Oktober. Da haben wir eine Übersterblichkeit bei alten Leuten. Und das spiegelt sich auch ein bisschen in den Protokollen wieder, diese Sorge, dass ja in den Heimen die Situation sehr, sehr hart wurde, sehr, sehr problematisch wurde, weil da dann das Personal wegfiel. Die haben diesen positiv getestet, dann arbeitsfähiges Personal gekommen, waren dann in Quarantäne und fehlten dann in der Pflege. Und es spielte auch eine Rolle dann, was die Krankenhauseinweisungen anging. Auch das kann man aus den Protokollen sehen, dass vermehrt alte Leute dann in die Krankenhäuser kamen, weil die in Pflegeheimen die einfach dann dahin verlegt haben, weil sie nicht mehr genug Personal hatten. Aber da war auch nicht viel Personal in den Krankenhäusern. Da war das gleiche Problem. Krankenhäuser hatten dann Schwierigkeit, die Leute wieder in die Altenheime zurückzuverlegen. Das Problem der Zurückverlegung, wird in den Protokollen mehrfach erwähnt. Und das ist klar, wenn die Pflegeheime sagen, wir schaffen das nicht. Unsere Leute sind alle in Quarantäne. Also das war eine künstlich herbeigeführte Notlage. Und da sind viele alte Menschen gestorben in der Zeit, weil ja auch die Angehörigen nicht helfen durften. Da gab es ja dann diese ganzen Verordnungen und nach Zusatzverordnungen, das waren ja 8 oder mehr Zusatzverordnungen, die dann immer wieder die Beschränkungen wieder neu definierten. Und da war dann eben auch die Beschränkung, die Besuchsbeschränkung, dass man seine Angehörigen in den Pflegeheimen nicht besuchen durfte. Und dass das ganz stark eingeschränkt wurde. Und das hat natürlich zu viel Elend geführt und auch dazu geführt, dass Menschen unterversorgt waren, nicht genug zu trinken bekamen und in ihrem Kot und ihrem Urin im Bett liegen mussten und auch gestorben sind. Also da ist ganz viel Elend passiert, gerade in der Zeit. Und das ist der Herbst, Winter 2020 gewesen, der die alten Leute dann sehr belastet hat. Das kann man in den Protokollen so ein bisschen wiederfinden, aber es wird nicht relativiert, die Ursache wird nicht dargestellt.
Was ist denn Ihre Einschätzung? Waren die Corona-Maßnahmen in Berlin eher politischer Natur oder resultierten auch aus einer medizinischen Fehleinschätzung?
Die waren nur politischer Natur. Das wurde medizinisch gar nicht richtig eingeschätzt. Es wurde ja über Differentialdiagnose überhaupt nie gesprochen. Es wurde über die Validität der Testergebnisse nicht gesprochen. Was sagen denn diese positiven Tests? Was sind denn diese Fälle überhaupt? Auch das wurde nicht diskutiert. Es wurde auch nicht diskutiert, ob mehr Menschen sterben als in den Vorjahren. Es wurde auch nicht über die Plausibilität von Übertragungswegen, Übertragungsarten diskutiert. Die Diskussion ist absurd, die man da wieder erkennen kann. Und das sind häufig nebensächliche Dinge, die dann die Besprechungen dort dominiert haben. Die Rolle der Ausländer zum Beispiel und die Rolle der jungen Leute und welche, dass die Partys feiern. Und ja, wo man auch merkt, welche Vorurteile dann da bei den Beteiligten eine Rolle gespielt haben und welche Aufmerksamkeit in diesen vom Senat dann veranstalteten Sitzungen.
Die aktuellen Corona-Protokolle in Berlin, die gehen ja zurück auf eine Anfrage des freien Journalisten Martin Rücker. Er hat sie der Öffentlichkeit nun zugänglich gemacht. Warum ist vieles aus dieser Zeit bis heute unbekannt, nicht veröffentlicht, immer noch im Geheimen?
Naja, vielleicht schämen sich auch viele, die das mitgemacht haben heute. Und inzwischen wird das ja immer klarer, dass das ein Fehlalarm war. Es wird ja in den Protokollen, geht es auch hervor, welche Rolle die Bundeswehr gespielt hat, die dann zur Hilfe gerufen wurde, als es in den Heimen immer schlimmer wurde. Da wurden ja Soldaten plötzlich mobilisiert, die dann in die Heime gingen. Und nachher auch die Impfteams, das waren ja auch Soldaten, die mit den Spritzen kamen. Das Ganze ist also gelaufen in einer Art und Weise, dass man bei den betroffenen Angestellten im Gesundheitswesen in Berlin den Eindruck hatte, dass die so ein bisschen, na, da müssen wir wohl mitmachen, gefühlt haben. Das ist wohl etwas gewesen, was von irgendwoher kam und dann haben sie nur diskutiert, wie sie damit umgehen sollen, haben das aber nicht in Frage gestellt. Wobei ja natürlich der Gesundheitsschutz eine Sache der Länder ist und das Land Berlin ist dasjenige, was zuständig ist für den Gesundheitsschutz der Bevölkerung Berlins. Und wenn von der WHO irgendwelcher Unsinn kommt, dann muss das inhaltlich bewertet werden. Man kann das nicht einfach so jawohl sagen und das nachmachen und einfach dem folgen. Die Verantwortung bleibt bei den Leuten in den Gesundheitsämtern und in der Gesundheitsverwaltung der zuständigen Behörden im Land, also in Berlin in diesem Fall. Und das ist überhaupt nicht wahrzunehmen, dass die das kritisch irgendwann mal diskutiert hätten.
Sagt der Mediziner Dr. Wolfgang Wodak, und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Da nicht für.